Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 93 von Single Trails and Single Mold. Heute spreche ich mit Sebi Knauf, dem, ja, einem der, der Teammitglieder vom Ghost Factory Racing Team. Und was Sebi genau macht und was sein Job so mit sich bringt, das erfahren wir hoffentlich jetzt. Hey Sebi, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzuzeichnen.
Hi Tobi, gerne, klar, freue mich. Bin motiviert und auch ein bisschen aufgeregt.
Das ist super. Du, wir haben uns ja schon so ein paar Mal getroffen. Ich habe euch schon mal bei der WM in der Lenzerheide besucht, habe da so ein bisschen zugeschaut, wie ihr das ganze Team so aufzieht. Aber so richtig viel zum Reden sind wir eigentlich noch nicht gekommen, weil immer, wenn ich euch besucht habe, dann warst du irgendwie ja voll in deinem im Tunnel und hast halt irgendwie mit den Athleten viel gemacht. Deshalb freue ich mich total, das heute mal von dir zu erfahren, was eigentlich alles so zu deinem Job gehört. Erzähl doch mal kurz, was ist denn deine Jobbezeichnung?
Um es ganz einfach zu sagen, ich bin Physiotherapeut. Also ich habe im Ghost Factory Racing Team primär die Aufgabe, den Therapiebereich abzudecken. Das ist so eigentlich die klassische Umschreibung. Da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch noch drauf zurückkommen, dass es nicht nur bei den Physiotherapieeinheiten bleibt. Da kann ich dann wahrscheinlich später noch ein bisschen was dazu erzählen.
Genau, also deine Hauptaufgabe, warum dich das Team geholt hat, ist vor allen Dingen, die Leute wieder aufs Rad zu kriegen, oder? Nachdem die so harte Trainingseinheiten haben. Aber was gehört denn so zu deinen Aufgaben? Also erstmal die Aufgaben, weshalb dich Ghost geholt hat fürs Team. Zu dem, was dann noch dazugekommen ist, kommen wir dann später.
Ja, genau. Also man kann sich das jetzt, ist jetzt kein so ein ganz klassisches Bewerbungsgespräch gewesen oder ist keins gewesen. Aber grundsätzlich war oder ist immer der Gedanke, wenn es ein Profiteam gibt, dann gibt es natürlich Athleten und dann gibt es Arbeit, die gemacht werden muss. Und im Prinzip bin ich dann der Physiotherapeut und habe quasi die Aufgabe, sage ich mal, den therapeutischen Bereich komplett abzudecken. Das heißt, da sprechen wir dann von Behandlung während einer Weltcup-Woche, Vorbereitung, Nachbereitung des Athletenkörpers. Es wird am Ende ja quasi in der Woche trainiert. Es wird sich auf den Weltcup vorbereitet und eigentlich sollte, sage ich mal, die hauptsächliche Arbeit am Körper sollte eigentlich schon vor dem Weltcup stattgefunden haben oder abgeschlossen sein. Mhm. Meine Aufgabe wird dann eigentlich, sage ich mal, sehr spannend, wenn, sage ich mal, in der Woche vor dem Weltcup was passiert. Also ja, bei neuen Strecken oder bei schwierigen Streckenbedingungen, wenn es Stürze gibt, dann wird es für mich, sage ich mal, problematisch, / spannend. Aber ansonsten ist es eigentlich eine Begleitung des Athleten bis hin zum Weltcup und sowohl aus der therapeutischen Sicht und manchmal auch aus der psychologischen Sicht.
Ja, das heißt aber, du hast mit dem ganzen Training vor dem Rennen eigentlich nichts zu tun, sondern du kommst wirklich ins Spiel, wenn es zu den Rennen geht, bist aber dann auch nicht dafür zuständig, dass die jetzt ihre Trainingseinheiten fahren, sondern bei dir geht es wirklich halt um den Körper, oder?
Ja, genau. Also es ist der Ansprechpartner für orthopädische Probleme, wenn sie denn aufgetreten sind oder wenn sie einfach auftreten. Aber mit dem individuellen Training, also wir haben ja 4 bis 5 Mädels im Team, trainiert wird im Prinzip immer mit dem Heimtrainer oder auch dem Nationaltrainer. Der gibt Trainingsvorgaben, aber damit habe ich relativ wenig zu tun. Es wird dann meistens ein bisschen konkreter, wenn, sage ich mal, wenn tatsächlich Probleme ja, sich entwickeln oder Probleme da sind, dann wird schon auch in Abstimmung mit dem Sportler oder der Sportlerin und auch mit dem Heimtrainer, wobei das auch meistens dann auch eher über die Sportlerin läuft, dann wird halt geschaut, hey, worauf muss man jetzt Acht geben, welche Therapieansätze machen jetzt Sinn, auch im Hinblick dann auf das kurzfristige Ziel, also sprich auf den Weltcup, und dann aber auch immer im Hinterkopf die mittel- und langfristigen Ziele. Ja, weil ich sag mal, für bei einem Sturz, sage ich mal, jetzt ganz vereinfacht gesagt, vor einem klassischen Trainingsrennen muss man jetzt nicht zwangsläufig den Körper so hinbekommen, dass vielleicht das Rennen gefahren werden kann, aber dann der Schaden, der dadurch möglicherweise entsteht, vielleicht das Weltcuprennen oder die Weltmeisterschaft, die vielleicht 2 oder 3 Wochen später ist, dann in irgendeiner Weise in Gefahr sind. Also da muss dann schon immer abgewägt werden, was tatsächlich Sinn macht und wo man sich auch gerade befindet und was die Ziele am Ende des Sportlers sind. Ja.
Das heißt, du betrachtest das schon so, dass das Ganzheitliche, also nicht nur den ganzen Athleten, sondern auch die Ziele des Teams oder die Ziele des Athleten in der jeweiligen Saison, oder?
Ja, kann man im Prinzip so sagen, wobei die Ziele des Athleten sind im Prinzip auch Zielsetzung des Teams. Also ja. Auch der Athlet setzt sich am Ende mit dem Teamchef zusammen und beide besprechen oder beide Parteien besprechen, hey, wohin soll die Reise gehen? Was sind meine persönlichen Ziele? Worauf lege ich meinen Fokus? Und das bekommen wir dann am Ende mit. Vereinfacht gesagt kann man tatsächlich sagen, dass für jeden oder für jede Sportlerin bei uns die Weltcuprennen, also sprich der Weltcup-Zirkus, das sind, sage ich mal, so die wichtigsten Rennen, plus dann die Meisterschaften, also nationale Meisterschaften, da geht es ums Landestrikot, Weltmeisterschaften, ums Regenbogentrikot, Europameisterschaften und ja, eigentlich letztes Jahr die Olympischen Spiele, die jetzt auf dieses Jahr verlegt worden sind. Ja. Das sind eigentlich so, das ist, sage ich mal, so der Kernaspekt. Klar, jetzt in den letzten Jahren ist immer mehr, kommen so die Etappenrennen noch so ein bisschen oder treten mehr in den Fokus, wie das Cape Epic. Oder aber auch dann vielleicht mal eine Marathon-Weltmeisterschaft, wenn jemand vielleicht auch im Ausdauerbereich noch ein bisschen was, ein bisschen Energie über hat, dann können auch solche Rennen interessant werden. Oder dann auch klar als deutsches Team, zum Beispiel die Bundesliga. Ja. Und da dann vielleicht nicht zwangsläufig immer einzelne Rennen, sondern vielleicht auch eine Bundesliga-Gesamtwertung. Wobei auch da, du siehst, man kann eigentlich nie aufhören zu reden. Es gibt einfach unterschiedliche Zielsetzungen. Also klar, ich meine, so eine Bundesliga-Gesamtwertung ist natürlich für ein deutsches Team interessant. Aber klar, nicht immer kann man jedes Rennen von der Rennserie bestreiten, wenn zum Beispiel Terminkollisionen mit Trainingslagern stattfinden oder wenn Weltcuprennen irgendwie stattfinden und man muss dann, über den Teich fliegen in die USA oder nach Kanada oder auch nach Südafrika, dann muss man einfach so, das Jahr ist irgendwie lang, aber dann irgendwie doch auch sehr kompakt. Und ja, da muss der Sportler irgendwie tatsächlich schauen, was für ihn so wichtig ist. Ja.
Aber für euch ist definitiv der Fokus sind die Weltcuprennen und die WM, oder? So, jetzt, das ist das. Und darunter wird dann der Rest irgendwie eingeordnet. So, euer Team hat ja jetzt gerade jetzt in den letzten 2 Jahren extrem an Popularität dazu gewonnen, einfach weil Anne extrem gut gefahren ist und grundsätzlich auch mit den neuen Bikes das Team einfach nochmal auf einem ganz anderen Level ist wie früher. Du bist ja schon von Anfang an oder relativ lange schon dabei, jetzt nicht von Anfang, aber relativ lange dabei, und du hast ja jetzt auch diesen Step in den letzten 2 Jahren mitgemacht, wo ihr einfach viel, viel mehr in der Öffentlichkeit steht. Ihr steht alle gemeinsam auf dem Podium, oder das habt ihr schon öfters geschafft. Und trotzdem sind es halt natürlich die Athleten, die im Fokus stehen. Dann hört man immer mal wieder noch was von Tom Wickles, dem Teammanager, den wir ja auch schon hier im Podcast hatten. Ihr habt aber ja noch mehrere Leute, also du und dann ist der Andi noch dabei und jetzt habt ihr noch einen neuen, noch ein neues Teammitglied, glaube ich, ne, was euch hin und wieder mal begleitet.
Ja, genau. Ein Mädel, ja.
Genau.
Also die Kim kam noch dazu als weitere Physiotherapeutin, um einfach noch ein bisschen spezifischer zu arbeiten. Andi hast du ja schon angesprochen. Und Uwe, der Mechaniker, und dann der Tom, der Chef.
Und taugt dir das jetzt so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit zu stehen? Oder bist du lieber so, versteckst dich lieber so ein bisschen? Oder bekommst du das gar nicht so mit?
Ja, doch, das bekommst du auf jeden Fall mit. Ich sag mal, dieses in der Öffentlichkeit stehen brauche ich persönlich jetzt irgendwie nicht. Oder ja, da ziehe ich irgendwie keine Energie oder keine Motivation raus. Was aber definitiv immer ein super Gefühl ist und auch eine Wertschätzung ist, wenn wir jetzt vor 2019 hatten wir das, da waren wir einfach immer auf dem Teampodium beim Weltcup. Wenn man da nach so einer anstrengenden Weltcup-Woche oder auch mal nach so einem Double-Event, wenn man da am Ende, sag ich mal, als komplettes Team auf dem Podium steht, das sind dann eigentlich super schöne und super intensive Momente. Und also das macht natürlich Spaß, weil du natürlich sehr viel Energie in die Arbeit steckst und dich natürlich am Ende mit den Sportlerinnen auch freust. Und wenn dann so ein Podium rauskommt, dann macht es Spaß. Ja, definitiv. Ja.
Ich finde es total interessant, weil bei vielen Athleten, also gerade natürlich im Downhill-Sport, haben auch die Mechaniker riesen, ich sag mal, Followerschaften oder einen fetten Instagram-Kanal. Beim Mechaniker von Nino Schürter ist es auch so, dass der halt wirklich da recht bekannt ist, oder von Kate Courtney. Ich habe jetzt versucht, mich über euer ganzes Team mehr zu informieren und ich sitze dann natürlich irgendwo an der Quelle und trotzdem war es für mich auch total schwierig, überhaupt irgendwas rauszufinden, weil weder Uwe noch du noch Andi haben da so richtig was, wo man was rausfinden kann oder wo man euch folgen kann. Ist ganz interessant. Also merkst du, dass es halt mittlerweile, dass auch so die Leute aus, ich sag jetzt mal, aus dem Team sich immer mehr selber promoten, also jetzt nicht bei Ghost, sondern eben bei anderen Teams. Also merkst du, dass deine Kollegen quasi auf einmal sich da selber in Szene setzen?
Ja, natürlich. Also das bekommt man definitiv mit. Und ich sag mal, dieser Weltcup-Zirkus oder diese Weltcup-Events, das ist am Ende auch eine große Marketing-Strategie von der Fahrradbranche. Das heißt, natürlich wird sich da versucht, in Szene zu setzen. Bei Mechanikern, die haben wahrscheinlich, oder da ist es einfach, die sind halt noch mehr an dieser technischen Sache, also bilden wahrscheinlich noch mal so ein bisschen den Link direkt zum Hersteller oder zu den Sponsoren, sei es jetzt Federgabelkomponenten, Schaltungskomponenten oder Laufräder oder Rahmen. Aber jetzt so der Physiotherapeut an sich oder diejenigen, die vielleicht mit Sportlern direkt zusammenarbeiten, ist mir jetzt persönlich noch nicht so aufgefallen, dass es da auch Entwicklung gibt, dass jetzt da auch
so Selbstdarsteller
Wert draufgelegt wird. Ja, das, aber ich bin da wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner, weil ich jetzt, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, also ich habe jetzt weder ein Instagram-Profil noch ein Facebook-Account. Ich bin da eher so ein bisschen oldschool. Wahrscheinlich, also Uwe auch, ich glaube, Uwe hat mittlerweile ein Instagram-Account. Ob er den selber angelegt hat, weiß ich nicht. Oder ob das irgendwie von Tom ausgegangen ist. Bei mir haben sie es auch mal probiert. Ich habe dann ein bisschen interveniert und ich glaube, ich habe tatsächlich aktuell keinen.
Also ich habe mich auch sehr gewundert, als ich nach dir gesucht habe, um da einfach mal zu gucken, was du so privat machst, und ich tatsächlich gar nichts gefunden habe. Deshalb ist natürlich der Podcast jetzt so schön, weil jetzt kommst du mir hier nicht weg. Jetzt quetsche ich alles aus dir raus, was du sonst so machst, wenn du eben nicht auf den Rennen bist. Weil du lebst ja eigentlich in Deutschland so Bike-Stadt Nummer 1 in Freiburg. Wie viel bist denn du da selber mit dem Rad unterwegs? Und wie würdest du so deine Art an Radfahren beschreiben?
Also ich bin sehr oft mit dem Rad unterwegs. Klar, jetzt sehr oft ist jetzt auch so ein, ist jetzt keine wirkliche Definition, aber also ich liebe Radsport. Also ob es auf dem Straßenrad ist oder auf dem Mountainbike, ich mache irgendwie beides oder ich versuche relativ viele Disziplinen zu machen. Aber klassischerweise ist für mich schon, dass ich relativ früh im Jahr, also so im April oder März geht es eigentlich los mit dem Rennradfahren und dann wird sich abgewechselt. Das kann mal phasenweise nur Straßenrad sein, dann aber auch mal nur Mountainbike. Das ist immer so, ja, meistens nach dem Weltcup in Novo Mesto, weil das mein Lieblings-Weltcup ist, dann ist man wieder so heiß auf Mountainbike fahren und will dann sofort nach Hause und in den Wald. Ich versuche eigentlich schon jede freie Minute irgendwie aufs Rad zu kommen. Ja.
Und ich meine, da, wo du lebst, ist natürlich auch wirklich die perfekte Region, um irgendwie unterwegs zu sein. Es ist oft sehr schönes Wetter und ihr habt ja sowohl mega Rennradrunden wie auch mega Mountainbike-Trails. Also ich denke mal, Freiburg ist so eine wirklich der Vorzeigestätte, was das Thema Mountainbike angeht, was natürlich auch dazu führt, zusammen mit dieser Olympiastützpunkt beziehungsweise Sporthochschule ist es, glaube ich, dort, ne?
Das ist ein Olympiastützpunkt, ja.
Dass ihr halt extrem viele Profis dort habt, die da unterwegs sind. Und gehst du auch dort oft mit Profis Radfahren? Weil du hast ja vorher auch mal am Olympiastützpunkt gearbeitet, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, genau, exakt. Ja. Das stand wahrscheinlich noch irgendwo, dass ich da mal gearbeitet habe. Ja, Freiburg ist definitiv schon so ein Radmecker. Man kann sich dem Radsport nicht ganz so gut entziehen. Also wenn man so ein bisschen sportlich ist, dann fährt man in Freiburg schon Fahrrad. Und ich sag mal, man kann es aber auch vielleicht aus der negativen Seite betrachten, dass es schon irgendwie auch so eine Bubble ist, in der man sich bewegt. Ja, weil sobald du halt irgendwie eine entspannte Fahrradrunde drehen möchtest, dann triffst du halt meistens irgendwie irgendjemand, der auch Fahrrad fährt, und dieses sich vornehmen, mal alleine eine Runde zu drehen, wird dann echt schwer. mittlerweile kenne ich aber, oder ich kenne mich jetzt hier sehr gut aus, das heißt, man kann ja auch entfliehen, also man kann auch dieser Sportstadt oder diesem Hype kannst du auch so ein bisschen entgehen, und das ist eigentlich auch ganz angenehm. Und ja, klar, ich meine, die Freiburg lebt oder ist halt eine Stadt, in der super viele Sportler oder auch Profisportler zu Hause sind, ob jetzt im Mountainbike- oder Straßenradbereich oder auch Triathlon. Das heißt, da gibt es natürlich Verbindungen, und je nach Trainingszustand kann ich mich dann auch mal bei der einen oder anderen Gruppe oder mit dem einen oder anderen verabreden und bereue es dann meistens irgendwie nach einer halben Stunde wieder.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich bin da früher auch mal öfters Rennrad gefahren und es sind öfters, also ich habe mich schon sehr, sehr gut berghoch gefühlt und dann sind Leute an mir vorbeigeknallt berghoch, wo ich gedacht habe, gut, ich würde dann jetzt mal wieder zurück ins Hotel fahren. Also da kann man auch sehr, sehr schnell irgendwie demotiviert werden, ne? Also vor allen Dingen, wenn man gerade so einen guten Tag hat und denkt so, ja, heute kann mich keiner besiegen, und dann kommt jemand vorbei, der dir zeigt, doch.
Ja, einerseits hast du recht, andererseits muss ich vielleicht da auch eine Lanze für die tatsächlichen Profis brechen. Das heißt, wenn du dich in diesem Hobby-Amateur-Radsport bewegst, dann ist es irgendwie immer so, dass wenn du mit deinen Kumpels biken gehst, dass sofort geguckt wird, okay, alles klar, wer hat irgendwie am besten gefrühstückt und wer hat am schlechtesten geschlafen und wer war am längsten gestern irgendwie unterwegs. Wenn man aber dann tatsächlich mit Profis Rad fährt, dann ist es irgendwie natürlich grundsätzlich sauhart, weil einfach das Grundniveau einfach auf einem komplett anderen Planeten ist. Aber die eigentliche Ausfahrt ist dann eigentlich eher angenehm. Ja. Und ich sag mal, ich ich bin kein Radprofi und ich sehe es aber oder ich spüre, dass es irgendwie echt immer angenehm ist, mit Leuten zu fahren, oder ich meine mir einzubilden, dass wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich vielleicht mal eine Runde mitfahren will, dass vielleicht auch der Sportler an sich mal raus aus dieser Bubble kommt und nicht zwangsläufig immer mit anderen Profis trainiert oder vielleicht sich mal auch über was anderes unterhalten kann als irgendwie Trainingspläne und Wattwerte und Platzierungen, sondern da versuche ich dann immer schnell auf irgendein Thema zu kommen, dass man dann auch irgendwie was miteinander besprechen kann und nicht immer nur einen Berg hochballert. Ja. Also Radfahren muss ja nicht immer nur der Competition-Gedanke sein, man kann ja auch einfach ein bisschen Zeit draußen verbringen.
Das stimmt. Was würdest du so schätzen, wie viele Stunden sitzt du so die Woche am Rad? So durchschnittlich. Boah, jetzt kommt, im Sommer.
Kommt ganz auf die Arbeit drauf an. Ich bin. Das fällt mir super schwer zu beantworten. Es ist echt so ein bisschen wochen- oder monatsabhängig. Es gibt Wochen, wenn ich mit dem Team so oft unterwegs bin, dann fahre ich halt auch mal 2 Wochen gar kein Fahrrad. Und wenn dann irgendwie Phasen sind, in denen vielleicht gerade so ein Weltcup-Break ist und ich halt hier in Freiburg bin, dann sitze ich aber auch mal vielleicht 5 Tage oder mal 6 Tage auf dem Rad. Das heißt, das ist einfach immer sehr individuell. Wobei bei mir jetzt, wenn wir jetzt vielleicht so von Vorlieben sprechen, also ich das eher mag, sage ich mal, mir Zeit zu nehmen und einfach draußen zu sein, Rad zu fahren. Und vielleicht dann auch so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Und was mich jetzt eher stresst, ist so dieses, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von 10 bis 12.30 Uhr ein Zeitfenster. Ich gehe jetzt eine Stunde ballern oder eine Stunde Radfahren. Das bin ich eher nicht. Also da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Ich mag das schon, so dieses klassische, irgendwie früh aufstehen, sich einen Kaffee machen, schön frühstücken und dann irgendwie aufs Rad. Und dann aber auch ohne Zeitdruck irgendwie raus oder draußen zu sein. Das ist so eher meine Idee davon.
Ja, okay.
Weil alles andere habe ich irgendwie früher alles gemacht. Und das, ja. Man wird älter und entspannter. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ja, sozusagen, ja.
So, jetzt wohnst du in Freiburg. Das Ghost Factory Team ist aber in Waldsassen, wo halt auch Ghost sitzt. Das ist jetzt genau. Nicht so der nächste Weg. Wie seid ihr da zusammengekommen?
Auch da, ich werde es wahrscheinlich heute öfter noch sagen, aber dieses Wort Bubble, also ich war oder ich habe so das ein oder andere Team in der Vergangenheit schon betreut und war eben durch die Arbeit, du hast es angesprochen, am Olympiastützpunkt schon relativ früh in der Nationalmannschaft dabei als Physiotherapeut und da irgendwann merkst du so, okay, welche Teams existieren so, wer hat in welchem Team was zu sagen. Du kennst halt so, sagen wir mal, die Personen und dann schaut man sich halt auch an, okay, in welche Richtung oder wo würdest du gerne mal arbeiten, was würde dir Spaß machen und dann irgendwann kam halt einfach so der Kontakt mit Tom zustande und ja, dann ging das alles irgendwie relativ entspannt, aber doch klar seine Wege. Ne? Und seitdem bin ich bei Ghost. Das ist jetzt mittlerweile, ich müsste jetzt echt lügen, aber
seit 2012, Saison, oder?
Ja, oder 2012, ja, das kommt hin, ja. Sowas in dem Bereich, ja.
Du bist zwar sehr, sehr viel mit dem Team unterwegs, aber das ist trotzdem, glaube ich, nicht dein 100%-Job, oder?
Nee, also...
Was machst du sonst
noch? Das ist auch so, ja, das ist so ein bisschen diese Problematik, vielleicht auch als Physiotherapeut bei einem Profiteam zu sein, was jetzt nicht vielleicht der Fußball ist, ja, so als klassisches Paradebeispiel, oder der Individualtherapeut von einem Tennisprofi, der dich dann irgendwie extrem gut bezahlt, sondern ja, du musst einfach nebenher noch eine andere Tätigkeit machen. Bei mir war es am Anfang, habe ich klassisch in der Praxis gearbeitet, also hier am Olympiastützpunkt. Dann habe ich nach einigen Jahren gewechselt in eine andere orthopädische Praxis. Aber das ist dann irgendwie teilweise auch schwierig, weil du natürlich ist so die therapeutische Arbeit mit Patienten oder mit Sportlern ist natürlich immer oder meistens 1:1. Das heißt, da sind meistens so die Vorgesetzten nicht ganz so motiviert, wenn man dann irgendwie ankommt und sagt, hey, ich wäre mal im März irgendwie 2 Wochen oder 3 Wochen in Südafrika beim Trainingslager und dann überhaupt bin ich hier noch bei 8 Weltcuprennen und noch bei der WM und da hätte ich ganz gern frei. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Das heißt, ich habe eine gewisse Zeit lang habe ich das gut irgendwie handeln können. Oder habe dann auch selbstständig als Physiotherapeut gearbeitet mit ja, Individualpatienten. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass mein therapeutischer Bereich ist ja, Ghost Factory. Also das mache ich dann als Physiotherapeut und bin aber tatsächlich nebenher noch in einem Fahrradladen, also in einem Bikeshop angestellt. Als ja, sagen wir mal, Verkäufer und als helfende Hand im Prinzip. Also das ja, ist jetzt nicht ganz gewöhnlich, aber so der Link zum Radsport ist eigentlich immer da irgendwie.
Also das ist natürlich auch, sich jemanden jetzt mitzunehmen, der halt Physio ist, ist natürlich auch ein großer Kostenfaktor. Was würdest du sagen, wie viele von den guten Teams im Weltcup leisten sich ein Physio?
Wahrscheinlich roundabout irgendwie 5 Teams. Das sind die großen. Also die großen Teams haben tatsächlich einfach eine gewisse Anzahl an Staff. Das sind Mechaniker, ob jetzt 1 oder 2 Mechaniker. Manche Teams haben 3 Mechaniker. Und der Physiotherapeut ist, sage ich mal, dann so die zweite Person, die dann den therapeutischen Bereich abdeckt und darüber hinaus noch andere Arbeiten dann erfüllen kann, wie jetzt ja, zum Beispiel einkaufen gehen, Essen vorbereiten oder auch dann das Teamzelt aufbauen. Also es gibt so viel Arbeit in so einer Weltcup-Woche. Und klar, es wäre schön, wenn wir, sagen wir mal, das doppelte Budget hätten und irgendwie die dreifache Menge an Leuten. Dann ist so die einzelne Arbeit für jeden wahrscheinlich weniger. Aber wir erfahren das eigentlich seit Jahren wirklich seriös mit vier Jungs, also mit vier Staff-Mitgliedern und haben jetzt seit letztem Jahr noch die Kim dazu bekommen, die ist hier auch aus dem Schwarzwald als zweite Physiotherapeutin und das ist im Verhältnis, würde ich sagen, eine gute Anzahl, gibt aber auch Teams, die da mehr Leute haben, aber so Physiotherapeuten wahrscheinlich, ja. So die großen Teams der großen bekannten Marken, die haben einfach jemand dabei.
Und die anderen müssen sich irgendwie so durchschlagen.
Ja, es kommt natürlich drauf an, weißt, wenn du der Wert des Physiotherapeuten, das sagt der Sportler. Der Sportler ist irgendwann davon überzeugt und er weiß, hey, um Leistung zu bringen, müssen die und die Voraussetzungen einfach erfüllt sein. Das heißt, die materialtechnische Seite, das Fahrrad, das muss einfach laufen und dafür brauchst du einen Mechaniker, wenn du es nicht selber machen willst. Und dich selber behandeln ist halt auch nur so halb seriös gut. Das heißt, da brauchst du dann halt irgendjemand, der das macht. Ja.
Ja.
Und entweder zahlt, organisiert sich der Sportler jemand selbst und nimmt die Person mit und bezahlt die Person, oder es läuft halt irgendwie irgendwann übers Team, was am Ende einfacher ist.
Ja. Ja. Und du behandelst ja dann alle Athleten, die ihr habt, und bist damit natürlich auch so ein bisschen so die, ja, eigentlich so die nächste Person zu den Athleten, oder? Also bist du dann auch so ein Nummer 1 Ansprechpartner für die Fahrerin?
Das weiß ich nicht. Das musst du wahrscheinlich dann die Mädels fragen. Also ich habe natürlich in dieser Weltcup-Woche, also ich spreche jetzt immer von der Woche, weil das ist so unser Zeitfenster, wenn sonntags das Weltcuprennen ist, reisen wir meistens den Montag davor an und bleiben dann bis Montag. Das ist so diese klassische Weltcup-Woche. Und ob ich jetzt der Ansprechpartner bin, ich habe halt, sage ich mal, das Privileg, eine Stunde oder auch mal 1,5 Stunden einfach am Tag mit dem Sportler 1:1 einfach alleine zu sein.
Ja.
Und das ist so in dieser Zeit schon, ja, es hört sich wenig an, aber es ist für den Sportler wahrscheinlich schon eine gute Zeit. Also gehe ich davon aus.
Ja, vor allen Dingen, dass so eine Weltcup-Woche ist ja auch ultra stressig für die Athleten, hierhin, dahin, Training, Rad wegbringen, dies und das, wieder zurück, was essen, alles Mögliche. Und du hast ja wirklich dann so diese Zeit, wo die Athleten nicht weg können. Also die können ja jetzt nicht einfach irgendwie dann noch Instagram zwischendurch checken oder sonst irgendwas machen, sondern die sind ja dann wirklich so anderthalb Stunden oder eine Stunde liegen die da und haben ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Zeit, selbst wenn du jetzt theoretisch nicht dabei wärst, einfach mal dadurch, dass sie da so ein bisschen festgebunden sind, sich das halt alles durch den Kopf gehen zu lassen. Sprechen die Athleten auch viel mit dir ab, also vor dem Rennen, was sie sich für Gedanken machen oder was sie vielleicht dann nochmal so, ja, so ein paar Infos von dir einholen, oder verarbeiten die auch nach dem Rennen mit dir Rennen, wenn sie gut gelaufen sind, wenn sie aber auch mal nicht so gut gelaufen sind?
Ja, definitiv. Wobei das echt von Sportlerin zu Sportlerin unterschiedlich ist. Und ich sag mal, die Physiotherapie oder halt die Arbeit mit einem Sportler findet natürlich irgendwie mit den Händen statt. Aber man spürt relativ schnell, ob die Person, die da jetzt liegt, eine Stunde oder anderthalb, ob die jetzt sprechen möchte oder ob die nicht sprechen möchte. Das sind so Erfahrungswerte. Und mittlerweile, ja, bin ich halt auch schon ein bisschen dabei und ich kenne schon so die unterschiedlichen Charaktertypen bei uns. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder spannend, auch jetzt mit neuen Athleten. Ob sie dann sprechen oder nicht, da warte ich immer so ein bisschen darauf. Und dann kann ich dann darauf eingehen. Aber definitiv, also man ist Ansprechpartner, man ist eine Stunde da oder auch anderthalb und man ist am Ende eine Vertrauensperson. Das heißt, ich erfahre sehr, sehr viel und habe ja in dem Fall auch ja sehr viel Verantwortung, weil ich natürlich nicht mit Informationen oder mit Gefühlslagen von Sportlern irgendwie direkt jetzt zu anderen Sportlern gehe und sage, du, ich habe gehört oder gestern lag die und die auf der Bank und da ist das Problem. Also da muss man extrem aufpassen und das ist so, ja, so das Haupt, ich sage jetzt nicht Hauptproblem, aber das ist für mich persönlich das Hauptanliegen, also einfach professionell und professionell da aufzutreten und einfach das Vertrauen, was einem geschenkt wird oder die Informationen, die man bekommt, auch, dass die einfach ja, dann bei mir bleiben. Ja.
Also im Downhill sagt man ja so, bei so einem Race Run sind 20% Talent und Fitness und 80% Kopf. Da geht es natürlich auch darum, einen Run so sauber wie möglich runterzubekommen. Wie würdest du das beim Cross Country einschätzen? Wie viel ist da Kopf, wie viel ist da Fitness?
Ja, das ist jetzt ist super schwer zu sagen, weil es auch immer sehr individuell abhängig vom Sportler ist. Es gibt bestimmt Sportlerinnen, da ist der Kopf entscheidender und da ist die Fitness vielleicht, die ist halt einfach da. Und es gibt wahrscheinlich oder es gibt definitiv Athleten, da ist es andersrum. Ich habe da immer ein ganz gutes Beispiel. Also wir haben auch in den letzten Jahren Athleten oder Athletinnen gehabt, die sehr, sehr akribisch in allen Dingen waren. Also die wirklich bis ins kleinste Detail alles durchgeplant haben und dann auch nochmal die Sattelhöhe zum dritten Mal vermessen haben. Und da darf dann auch ein Millimeter auf gar keinen Fall höher oder also mehr oder weniger sein. Also super akribisch. Und ich finde es dann immer wieder, ja, ich sage jetzt nicht lustig, aber es ist dann immer wieder erstaunlich, wenn man sich das Ganze dann im Rennen vorstellt. Also dann sind die Mädels im Rennen und beispielsweise letzte Runde oder vorletzte Runde liegen auf Podiumskurs, stürzen in einem Steinfeld und der Sattel, den verdreht es auf einmal, der rutscht irgendwie 5 Zentimeter weiter runter und dann kommen sie mit einem blutigen Knie in die Verpflegungszone und dann hämmert der Uwe, also der geht dann nicht mit dem Imbusschlüssel hin, sondern dann wird halt mal schnell auf den Sattel geschlagen und halt Hauptsache aufs Rad und weiterfahren. Und dann ist auf einmal die Sattelhöhe egal, ja, oder das blutige Knie. Oder, also, was ich damit sagen will, ist, es ist super individuell. Aber ich würde sagen, Cross Country, klar, ich meine, die Fitness, die Rennen sind derzeit oder sind mittlerweile so, ja, so intensiv, so kräftezehrend, auch koordinativ super hart, also die Abfahrten, das muss man tatsächlich erstens selber mal entweder gesehen haben oder da auch mal mit einem Hardtail oder mit einem Cross-Country-Fully gefahren sein, um zu verstehen, was da abgeht. Also mit Puls 180, 190 in ein Steinfeld reinzufahren, ist einfach, ja, ist einfach Hochleistungssport. Und von daher Fitness definitiv, also die muss da sein. Und Kopfsache, ja, am Ende entscheidet der Kopf definitiv mit. Aber was jetzt den Ausschlag am Ende gibt, da würde ich jetzt keine, kann ich jetzt keine Aussage treffen. Das ist halt zu individuell.
Ist ja wahrscheinlich eine gute Mischung aus allem, oder? Aber ja, arbeitet ihr dann halt auch so ein bisschen am Mental Game? Also geht ihr dann auch so ein bisschen drauf ein? Hast du da vielleicht auch noch mal eine Ausbildung, beziehungsweise dich mehr in eine Richtung oder mehr in diese mentale Richtung noch mal weitergebildet oder dich damit beschäftigt, um da vielleicht auch noch mal unterstützend sein zu können?
Ich persönlich habe das nicht gemacht. Ich sehe jetzt, oder meine Arbeit ist jetzt eher die therapeutisch, also orthopädisch, manualtherapeutische Arbeit mit dem Sportler. Und durch dieses, was ich eben angesprochen habe, das Vertrauensverhältnis in dieser Behandlungszeit, da habe ich am Ende schon, sage ich mal, die Möglichkeit, mit einem Sportler auch zu sprechen und Ratschläge zu geben, ihn vielleicht zu motivieren oder vielleicht auch zu beruhigen. Das sind, sage ich, eher mal so die, ich nenne es jetzt nicht Küchenpsychologie, aber nein, man hat natürlich über die Jahre Erfahrung, also Erfahrung in, auch in Wettkämpfen. Wir haben mittlerweile alle im Team, also der Staff, wir haben so viel Rennen, so viel Weltcups gesehen, so viele Meisterschaften, wir haben so viel gejubelt und so viel auch irgendwie mal gegen die Wand gehauen. Wir sind mal schlecht gelaunt von dem Weltcup weggefahren und auch mal super happy. Und diese Erfahrungswerte, da kann man mit den Sportlern schon sehr, sehr gut arbeiten. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich jetzt auch so nah am Sportler bin und wir die Sportler auch relativ lange bei uns sind, habe ich da einfach so einen guten Draht zu den Athleten und man weiß dann, okay, da macht es vielleicht Sinn, dass man vielleicht abends nochmal eine Runde spazieren geht und einfach nochmal spricht und vielleicht will die eine nochmal auf die Strecke gehen und sich was anschauen, weil es für sie persönlich jetzt wichtig ist und andere wollen vielleicht eher abgelenkt werden und ein Eis essen gehen, dann bin ich auch der Richtige. Also
für Eis wäre ich auch immer zu haben.
Eis ist immer gut, ja. Nee, aber das Mentale ist definitiv wichtig, aber ich persönlich bin jetzt in dem Bereich eher so ein bisschen raus. Von daher müsste ich tatsächlich mal fragen, ob die Kim, also die zweite Physiotherapeutin, ob die da in dem Bereich was gemacht hat, das weiß ich gar nicht. Aber, also ich auf jeden Fall nicht.
Ich finde das extrem spannend, dass man da natürlich auch immer also es verändert sich natürlich immer mehr in dem Sport und wenn ich wieder rüber zum Downhill gehe, da fahren mittlerweile Leute mit Sensoren an den Rädern, um super viel zu messen, um das Bike perfekt einzustellen. Dann haben die aber auch Mental Coaches, die einen da irgendwie weiterbringen. Ich meine, im Fußball haben die Schlafcoaches, die ihm wirklich genau sagen, wie viel und wann sie schlafen müssen und so.
Also ja, ich weiß schon. Aber ich denke mir immer, es gibt für alles immer Beispiele. Also es gibt immer ein Beispiel dafür und ein Beispiel dagegen. Es gibt Sportler aus der Erfahrung oder selber schon miterlebt, die auf dem Podium stehen bei einem Weltcup oder bei Meisterschaften, die kümmern sich nicht um ihren Reifendruck, die sagen, Hauptsache ich habe irgendeinen Reifen drauf, ob die jetzt lange Stollen haben oder kurze Stollen oder ob meine Gabel jetzt irgendwie gerade vom Service kommt oder ob die jetzt irgendwelche speziell behandelten Ketten haben und sie fahren trotzdem irgendwie aufs Podium und es gibt genau das Gegenbeispiel und das findest du immer in jeder Sportart. Ja. Ja. Und wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Mittelding und wahrscheinlich muss jeder Sportler für sich so ein bisschen seinen eigenen Weg rausfinden. Ne?
Ja, also wie du schon gesagt hast, es kommt voll auf den Athleten an, wie der so tickt oder was der so braucht. Ne?
Ja, definitiv.
Du bist aber
wobei ich beides super spannend finde. Sprich.
Ich wollte dich nicht unterbrechen oder ich habe einfach reingeredet. Du findest beides super spannend?
Ja, also ich mag beide Seiten. Also dadurch, dass ich irgendwie so dass ich selber in einem Radladen arbeite, selber auch an Rädern schraube. Also ich mag natürlich die technische Seite extrem und ich kann mich da genauso reinfuchsen und finde es super spannend, was es von unseren Sponsoren jetzt für neue Möglichkeiten am Fahrrad gibt. Aber man darf halt das eine nie irgendwie übers andere stellen. So mit, du kannst den Top-Athleten auf einem Rad mit einer relativ einfachen Schaltung und einer relativ einfachen Ausstattung setzen und er wird trotzdem sehr gut fahren. Ob er dann am Ende gewinnt oder ob das dann, irgendwann sind es nur noch so Mini-Prozentpunkte, die unterscheiden. Aber ich finde beide Seiten extrem spannend. Ich mag Sportler, die vielleicht da relativ entspannt an die Sache rangehen. Und ich finde Sportler spannend, die bis ins Kleinste super akribisch arbeiten. Das ist so, die Mischung macht's, ja, wie überall.
Ja, definitiv. Du hast ja schon gesagt, ihr habt jetzt zwei neue Athleten, die Niki und die Nadine. Was bedeutet das für Veränderungen im Team und damit auch für dich?
Also für mich persönlich bedeutet es einfach zwei neue Sportlerinnen, zwei neue, ja, wenn man es ganz einfach sagt, zwei neue Geschichten. Also ich habe beide noch nie behandelt. Ich weiß nicht, ich kenne die individuelle Situation nicht. Vielleicht gab es mal irgendwelche Verletzungen oder Operationen, Vorerkrankungen. Also für mich kommen jetzt einfach zwei neue Bücher irgendwie, wenn ich so umschreiben kann, ins Team. Das wäre jetzt so diese therapeutisch-körperliche Seite. Und dann ist es immer cool, wenn einfach auch mal ein neuer Input kommt. Also sprich einfach neue Mädels, neue Menschen, das Team in ihrer Persönlichkeit bereichern. Ich kenne jetzt Nadine kenne ich vom Sehen und natürlich von den Rennen schon. Und man spricht dann hin und wieder auch. Und Nicole kenne ich auch, aber jetzt wahrscheinlich eher nur so ein bisschen vom Hallo sagen. Aber das wird auf jeden Fall, ja, ich freue mich schon, wenn es losgeht, um einfach beide näher kennenzulernen. Ja.
Nadine ist ja auch sehr, sehr erfahren, dadurch, dass sie das halt schon sehr lange macht und bringt natürlich wahrscheinlich auch einfach ihren Background so mit ins Team, oder? Ich stelle mir das total wichtig vor, dass halt, ich meine, ihr macht das jetzt in dem Kernteam, also Uwe, Tom und du und Andi macht das natürlich jetzt auch schon sehr lange zusammen, dass man da vielleicht so ein bisschen auch seine Routinen drin hat. Kommt dann so ein Athlet wie Nadine und bricht diese Routinen auf und bringt einfach vielleicht nochmal so neue Ideen oder neue Sachen mit ins Team?
Ja, du sprichst eigentlich ein sehr spannendes Thema an. Wir haben natürlich, also wir als Staff, also sprich wir vier oder wir mittlerweile fünf Staff-Mitglieder, wir sprechen natürlich häufig auch alleine, also in unserer oder innerhalb unserer Gruppe. Und das ist aber definitiv so, dass natürlich, wenn wir jahrelang schon zusammenarbeiten und jahrelang sich Dinge einspielen, wir fahren an Orte, die wir schon kennen. Also alles ist so ein bisschen schon, ich sage jetzt nicht eingefahren, aber hat schon so eine gewisse Routine. Da muss man selber sich auch immer so ein bisschen hinterfragen, wenn jetzt neue Sportler ins Team kommen, dass man nicht jedem vielleicht ja seine Routine aufzwängt oder sagt, hey, das ist jetzt bei uns bei Ghost so, wir haben es schon immer so gemacht. Genau, ja, aber diese Gefahr gibt's, ja. Und da ist es ganz cool, wenn du natürlich einen Athleten hast, der vielleicht, ich sag mal, auch eine gewisse Erfahrung hat oder vielleicht auch ein gewisses selbstbewusstes Auftreten und sagt, hey Leute, können wir das vielleicht mal so und so probieren oder hey, was haltet ihr davon? Aber wir kriegen das, würde ich sagen, ganz gut hin, aber es darf definitiv nicht so sein, dass man jetzt irgendwie anderen seine Routine auftritt, weil ja so ein Team oder Man kann sich am Ende, ist jetzt auch so ein Kalenderspruch, aber du kannst dich halt auch nur weiterentwickeln, wenn du vielleicht so immer mal über den Tellerrand hinausschaust, ja, und nicht immer so alles machst, wie du es schon immer gemacht hast. Aber das bleibt definitiv dann auch eine Herausforderung und wahrscheinlich spannend auch für die nächsten Monate und Jahre, ja.
Ja, Sina ist ja so ein bisschen bei euch im Team mit aufgewachsen, also hat so ihre, ist quasi vom Junior in die Elite gewechselt und hat natürlich auch immer so eure Routine mitbekommen. Wie wichtig ist es aber auch vielleicht für einen Athlet dann einmal da rauszugehen und dass man eben nicht immer nur im gleichen Team ist, weil Sina ist jetzt woanders hingewechselt und das wirft natürlich erstmal so, ah, okay, ja, die ist jetzt nicht mehr bei Ghost, weil, keine Ahnung, hat nicht mehr funktioniert. Aber auf der anderen Seite kann man ja vielleicht auch sehen, dass es halt für so einen Athleten extrem spannend und auch wichtig ist, neuen Input von einem anderen Team zu bekommen. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit was ganz anderem vergleicht, mit Köchen zum Beispiel, da wechselt man ja auch von Koch zu Koch, bis man dann halt irgendwann ein, ja, fertig ausgebildeter ich sage jetzt mal Sternekoch ist. Ist das beim Cross Country auch so, dass also Sina jetzt quasi durch den Wechsel auch nochmal einfach ganz anderen Input bekommt, denn dass es extrem wichtig ist für Athleten, so Wechsel zu machen, auch wenn es manchmal schwerfällt?
Auch da, wenn es jetzt nicht die super kluge Antwort ist, aber auch da würde ich sagen, es ist echt individuell. Ich glaube, es gibt Athleten, die blühen in einem System auf, was sich vielleicht über Jahre schon entwickelt hat oder dessen Teil sie auch sind. Das heißt, wenn du weißt, hey, ich weiß, wie mein Physio arbeitet, ich weiß, wenn ich dem sage, ich habe das Problem, der arbeitet mit mir, ich weiß, dass es dann besser wird, weil das hat die letzten Jahre auch immer funktioniert. Das heißt, Routine kann manchen Athleten auch Sicherheit bieten. Aber du sprichst es an. Ich meine, klar, es kann auch sein, oder das ist natürlich auch am Ende dann immer eine individuelle Entscheidung, wenn du in einem Team fährst, unabhängig, ob das jetzt das Ghost-Team ist oder ein anderes großes Team oder auch ein kleines Team, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt hier geschaut, ich komme vielleicht mit dem oder dem oder ich komme mit dem Fahrrad nicht so ganz gut zurecht oder komme ich mit der Teamleitung oder mir passt irgendwie der Physio nicht, da muss man halt, entweder findet man dann im Team Lösungen, wie man das vielleicht angehen kann, oder man muss schauen, wo man für sich dann vielleicht, sagen wir wie im Berufsleben auch, vielleicht dann irgendwann sagt so, hey, ich will einfach nochmal was anderes kennenlernen, ich will schauen, ob ich vielleicht an der und der Schraube noch drehen kann, und man geht neue Wege. Also ich glaube, es gibt keinen Goldstandard dafür, oder für Erfolg gibt es keinen Goldstandard. Aber am Ende ist es super individuell, wer wie arbeiten möchte, wer was macht. Und dadurch, dass wir vielleicht, oder wir als Team, also wir als Staff uns auch intern austauschen, habe ich natürlich den direkten Link auch zu Ghost. Und man weiß, wie vielleicht Entscheidungen von der großen Firma getroffen werden oder von Sponsoren getroffen werden. Das heißt, so dieser, man bekommt einerseits die Seite der Sponsoren mit, also die Marketingseite, das Wirtschaftliche, aber der Athlet muss natürlich auch für sich selbst schauen, hey, wo will der Athlet hin? Ja, also ist dem Athlet jetzt wichtig, dass er vielleicht das meiste aus seiner Zeit macht. Also geht es am Ende, natürlich, es wird um Geld gehen, es wird vielleicht um persönliche Erfolge, um Entwicklung gehen. Das ist am Ende dann immer die Entscheidung vom Athleten. Ja. Und manchmal sind Wechsel vielleicht gut und manchmal sind Wechsel im Nachhinein, sagt man, ja, irgendwie wäre es vielleicht doch besser gewesen, ich hätte, da wäre bei meinem bewährten Umfeld geblieben. Das ist aber wie im Leben, ja. Hinterher ist man dann am Ende wahrscheinlich immer schlauer, ja.
Du hast schon gesagt, alle Leute oder alle Athleten sind komplett unterschiedlich. Manche haben Talente dort, manche haben Talente da. Wenn du jetzt mal auf dich schaust, was würdest du sagen, ist denn dein größtes Talent?
Auf was bezogen?
Auf grundsätzlich, auf dich bezogen. Also was kannst du, oder was ist dein Talent, was du dann auch allen zur Verfügung stellen kannst oder was dich ganz besonders auszeichnet, ja, wo du eigentlich den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, mithelfen kannst oder ja, einfach eine gute Eigenschaft an dir?
Das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Also wenn über sich selbst zu sprechen,
ist richtig gemein, ne?
Fällt mir echt schwer. Ich würde wahrscheinlich sagen, oder wenn man Athleten fragen würde, dann würde ich mir wünschen, dass sie sagen, sie fühlen sich gut aufgehoben bei mir. Das heißt, sie haben jemand, zu dem sie gehen können, der eine gewisse Erfahrung in dem physiotherapeutischen Bereich hat, der vielleicht auch schon oder der viel gesehen hat, der schon einiges behandelt hat und der eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Also ich bin jetzt nicht jemand, wenn jetzt vor mir jemand stürzt, direkt, was jetzt eigentlich nie vorkommt, aber sollte es so sein, dann bin ich jetzt nicht derjenige, der anfängt, kreischend im Kreis zu laufen, sondern ich bin erst einmal jemand, der sagt, okay, jetzt entspannen wir uns erstmal alle und dann schauen wir mal. Und selbst wenn, also ganz plakativ gesprochen, wenn der Oberschenkelknochen irgendwie aus der Haut rausschaut und alles voller Blut ist, dann wird trotzdem erstmal tief durchgeatmet und dann wird halt zuerst gesagt, das kriegen wir alles schon wieder hin.
Das war also so, weg.
Ja, das wahrscheinlich nicht, aber eine gewisse Ruhe und eine gewisse Konstanz. So, das würde ich, das glaube ich, das kriege ich ganz gut hin. Also ja, so würde ich mich, würde ich jetzt meine Arbeit beschreiben. Und ansonsten, warum sonst im Team? Oder wahrscheinlich, wir harmonieren relativ gut. Also das Team ist ja jetzt die letzten Jahre oder das Team hinter dem Team immer konstant gewesen. Und wir wissen oder wir kennen uns natürlich gegenseitig. Wir wissen, wann wir jemand besser mal nicht ansprechen und wann es überhaupt gar kein Problem ist. Und ich sag mal, das ist wie in der Beziehung. Du weißt irgendwann auch, ob du deinen Freund oder deine Freundin gerade, ob du der gerade tierisch auf die Nüsse gehst oder ob du jetzt vielleicht doch nochmal einen Spruch bringen kannst. So. Und ja. So ist es auch wahrscheinlich in dem Arbeitsverhältnis. Ja.
So eine Harmonie im Team ist ja extrem wichtig, vor allen Dingen, weil ihr halt sehr viel unterwegs seid und sehr viel aufeinander hängt. So. Jetzt sind eben zwei neue gekommen. Wirst du bei der Entscheidung für die Athleten auch eingebunden? Also kannst du dazu auch was sagen? Weil du musst ja am Ende auch sehr eng mit denen zusammenarbeiten.
Ja, wobei, das ist jetzt, oder anders gesagt, die Entscheidung, welcher Athlet oder welche Athletin jetzt ins Team kommt, wird bei uns an anderer Stelle getroffen. Also das ist natürlich eine Entscheidung, die durchdenkt der Tom als Teamchef, oder bespricht der Tom mit Ghost, also welche Strategie möglicherweise gefahren wird, wie das Team ausgerichtet werden soll, was Sinn macht. Aber dann für den Input, also für die Ideen, hey, was glaubst du, welche Fahrerin könnte zu uns passen, was macht Sinn oder welche Fahrerin hast du auf dem Schirm, deren Entwicklung vielleicht sehr positiv ist oder die vielleicht auch von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Auftreten super passen würde. Also da werden wir definitiv mit einbezogen, was mir persönlich einfach echt viel Spaß macht. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie so ich bin jetzt nicht der Entscheider, der jetzt sagt, ja, die nehmen wir oder die nehmen wir nicht. Also so einfach ist so eine Entscheidung nie, sondern das ist immer ein Prozess. Ja, ja. Immer.
Aber das heißt zum Beispiel, Ghost entscheidet sich jetzt, wir sind eine deutsche Marke, wir möchten mehr auf dem deutschen Markt wahrgenommen werden. Das heißt, wir brauchen eine deutsche Athletin. Wen könnten wir da nehmen? Und dann fangt ihr an, so zu suchen. Also kann ich mir das so vorstellen?
Ja und nein. Also mit Sicherheit, also das liegt definitiv nahe. Du hast es gesagt, deutsche Marke, da macht es halt irgendwie auch Sinn, dass man jemand hat, in dem Fall eine deutsche Athletin, die dann vielleicht diese Marke dann auch oder stellvertretend für die Marke irgendwie Rennen fahren kann. Aber es ist mit Sicherheit jetzt nicht so, dass man ganz einfach sagt, hey, wir sind ein deutsches Team, wir machen das, wir brauchen jetzt jemand. Und dann wird von dieser auf die nächste Saison geschaut, okay, Hauptsache irgendwie deutsch. Das ist auch nicht so die Thematik. Also eine deutsche Fahrerin war definitiv immer oder ist immer natürlich in den Köpfen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt händeringend irgendjemand haben, der aus Deutschland kommt. Ja? Weil es gibt ja es gibt einige Fahrerinnen, aber da muss man einfach schauen, okay, macht das jetzt Sinn? Wie denkt man, ist die sportliche Entwicklung oder wie war die sportliche Entwicklung in der Vergangenheit? Wie ist vielleicht auch die Persönlichkeit? Wie glauben wir, dass eine Fahrerin oder eine Athletin in ein Team passt? Also das sind viele Fragen. Es ist eher, würde ich sagen, ein Prozess. Ja.
Mhm. Für die Athleten, wenn die so auf den Rennkalender gucken, dann wissen die halt genau, okay, Novemestro zum Beispiel habe ich mega Bock, weil super große Crowd. Andere Rennen sind vielleicht jetzt nicht so die Favorite Tracks. Wie schaut das bei dir aus? Also hast du auch so die Lieblingsrennen oder die du nicht so magst? Und wie beeinflusst das eigentlich auch so vielleicht deinen Job von Venue zu Venue?
Also ich habe definitiv Rennen, die mir super viel Spaß machen und hängt aber so ein bisschen davon ab, aus welcher Perspektive ich das betrachte. Also aus der rein sportlichen als Fan des Radsports, als Mountainbike-Fan nennt man halt irgendwie Novemesto. Da weißt du, okay, da geht's ab, da sind die Leute, da sind die Tschechen, die sind komplett verrückt, ja. Die verkleiden sich, die laufen schon morgens um 10 mit 2 Bier durch die Pits und sind aber nicht so in dieser Deutschland-Volksfeststimmung, sondern die sind einfach in so einer geil, wir haben jetzt echt Bock auf Sport-Stimmung. Und das vermitteln die da echt gut. Das kann man auch im Winter beim Biathlon immer sehen. Da geht es einfach voll ab. Und dann gibt es vielleicht gibt es vielleicht Orte, da weiß man so, ja, da ist jetzt die Strecke so, ja, so halb interessant. Oder da ist vielleicht auch sind so die örtlichen Gegebenheiten nicht ganz so cool. Das gibt es natürlich auch.
Was wäre da zum Beispiel?
Jetzt pass auf, was gibt's denn da?
Also wie ist Albstadt zum Beispiel? Weil das ist ja doch von der Rennstrecke her was anderes wie der Rest der Welt.
Ja, genau. Ja, das. Ich habe gerade überlegt, welches haue ich jetzt als erstes raus. Und dann bin ich mir natürlich auch. Ich kenne jetzt die genaue Anzahl der Hörer nicht. Aber wenn du mich jetzt persönlich fragst, bin ich jetzt zum Beispiel nicht so der Freund von dem Albstadtkurs. Also rein aus dieser sportiven Sicht. Er hat so ein bisschen diesen Oldschool-Charakter. Das hat definitiv die Berechtigung und das ist am Ende auch von der Stimmung her ein super cooler Ort. Aber so vom Flair kann es nie, aus meiner Sicht, nie an Novemesto herankommen. Ja. Worauf ich noch hinaus wollte, ist, du kannst natürlich auch so ein bisschen betrachten, welches Venue macht Spaß, als um das einfach dein Arbeitsort zu nennen. Ja? Wir haben teilweise Venues, da sind wir Selbstversorger, also haben ein Haus gemietet, kaufen selber ein, kochen selbst, verpflegen uns selbst und dann gibt es irgendwie Venues, da ist man in einem Hotel, ja, zum Beispiel, und man hat so dieses selber Frühstück machen oder selber Abendessen machen, das fällt zum Beispiel weg. Also solche Dinge. Das ist aber bei uns eine ganz gute Mischung. Also wir schauen schon, dass wir häufig Selbstversorger sind. Es gibt aber auch tatsächlich Orte, da ist man dann in einem Hotel. Und das ist beides ganz cool. Also irgendwie freut man sich, unabhängig zu sein, vielleicht auch mal weg aus dieser ich nenne das Wort mal wieder, aus dieser Bubble zu sein, vielleicht mal irgendwie ein Tal weiter oder auf dem Berg, mal ganz weg von diesem, von den anderen Athleten und anderen Teams und nur für sich, dann kommt man auch so ein bisschen runter. Und dann gibt es aber zum Beispiel Val d'Isola, da sind wir, haben wir ein Hotel mitten in der Venue. Das heißt, du stehst morgens auf, gehst auf den Balkon und stehst im Prinzip direkt, direkt am Teamzelt. Ja. Ja. Und das hat natürlich auch was. Und das ist natürlich auch entspannt, wenn du abends vielleicht nicht noch Abendessen zubereiten musst oder helfen musst, sondern dich abends, du weißt, hey, 19 Uhr, komme was wolle, da gibt's Abendessen. Und zwar am Tisch, ich muss nichts machen. Das hat auch was. Also das sind immer so, ja, das sind so Abwägungen, die man dann so das ganze Jahr über hat. Aber die Mischung ist eigentlich ganz schön. Aber eigentlich, wenn ich entscheiden müsste, dann finde ich diese Selbstversorgergeschichte eigentlich ganz, ganz angenehm, ganz attraktiv.
Ja. Ihr bewegt euch ja jetzt nicht so richtig viel aus eurem Zelt weg, wie ich mitbekommen habe. Also Andi ist natürlich auch viel mit den Mädels auf der Strecke zum Line-Scouten. Tom und du, ihr seid aber dann doch immer sehr, sehr greifbar und sehr ansprechbar in eurem Zelt oder im Truck. Und dieses Setup hat sich einfach zu diesem Jahr nochmal komplett verändert. Also ihr habt ein richtig fettes Racing, ja, so einen richtig fetten Racing-Support-Truck mit einem riesen Zelt. Wie verändert das? Also natürlich verändert das einmal die Sicht auf euch. Also jetzt ist quasi auch sichtbar, dass ihr einfach zu einem der erfolgreichsten und größten Teams da gehört, oder? Aber wie ist es dann auch jetzt für dich mit der Arbeit da drin? Also verändert das oder sagst du, mir ist das wurscht, ob Zelt oder Truck?
Nee, wurscht ist es auf gar keinen Fall. Und wenn man es jetzt einfach mal vom Setup aus betrachtet, haben wir uns einfach mega stark entwickelt. Also ich sag mal, natürlich kannst du Rennen gewinnen, wenn du das Ganze aus dem Kofferraum raus machst. Ja, du kannst hinfahren, das Rad irgendwie aufbauen und den Athleten losschicken und es gibt keinen frischen Kaffee und es gibt keinen trockenen Bereich und keinen Fernseher. Aber klar, jetzt sind wir halt am anderen Ende des Extrems angekommen und haben halt so einen super fetten Truck. Das Arbeiten als solches, also ich arbeite nicht im Truck oder jetzt im Zelt. Also ich bin meistens dann im Haus oder im Hotel und habe dort auf meinem Zimmer dann meine Behandlungsbank, um einfach so diese Ruhe zu haben und auch so ein bisschen diese Unabhängigkeit. Aber allein das Wetter spielt eine Rolle. Wenn es mal schlechtes Wetter hat und du hast einen Rückzugsort, du weißt, hey, da drin ist es warm, du bist unabhängig vom Wetter. Der Uwe kann an den Rädern super arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, Sponsoren zu treffen. Es gibt für die Fans, also für die Radfans, gibt es die Möglichkeit, zu uns ins Zelt zu kommen, Poster, Autogrammkarten zu bekommen und auch einfach einen Einblick so in diese Teamstruktur und in so eine Weltcup-Woche, in so einen Ablauf zu bekommen. Und das ist natürlich cool, weil es macht immer, sage ich mal, ein bisschen, es macht extrem viel aus. Wenn jetzt da irgendwie nur ein paar Autos stehen irgendwie und alle machen das so individuell, das hat halt nicht so diesen Reiz. Ja. Ja. Und klar, es ist ein bisschen mehr Arbeit. Klar, der Aufbau braucht jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Aber so über diese Woche gesehen, macht es schon extrem viel aus. Weil du immer weißt, hey, egal was ist, das ist einfach so ein Ruhepol. Du kommst zurück, du hast da auch deine privaten Bereiche, in denen sich die Sportler auch mal zurückziehen können, in denen man was besprechen kann, in denen man vielleicht auch mal kurz auch therapeutisch intervenieren kann. Du hast eine Küche, da kannst du dein Essen vorbereiten fürs Team. Also das macht das Arbeiten als solches extremst angenehm. Und ich denke, das ist für die Sportler auch ganz, ganz entscheidend. Ja.
Ja, weil das ist ja, in den letzten 2 Jahren sind ganz viele Faktoren bei euch zusammengekommen. Also zum einen ist das Lektor vorgestellt worden, Das Hardtail, was komplett anders ist wie alles, was es davor gab, was natürlich sehr viel Attention auf euch gezogen hat. Dieses Jahr ist das Lektor FS vorgestellt worden, was auch nochmal komplett anders ist. Und dazu ist auch noch der Erfolg gekommen durch Anne und durch die anderen Athleten, dass auf einmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf euch ist. Die Leute wollen euch besuchen, die Leute wollen Autogramme haben, die kommen bei euch ins Zelt. Ist dieses große Setup jetzt vielleicht auch irgendwie so ein Muss gewesen, um den Athleten auf dem im Race-Setup irgendwie so die Möglichkeit zu geben, sich zurückzuziehen? Um eben nicht immer diesem Bam-Bam, diesem ganzen Stress quasi ausgeliefert zu sein oder diesem ganzen dieser ganzen Hektik des Rennzirkus?
Als Muss würde ich es, glaube ich, nicht bezeichnen. Ich würde sagen, das eine bedingt manchmal so ein bisschen das andere. Also wenn du das Setup vor ein paar Jahren angeschaut hast, dann war das nicht weniger professionell. Wir waren dieselben Jungs und teilweise auch dieselben Fahrerinnen, die da gearbeitet haben, die ihrem Job nachgegangen sind. Und es hat auch sehr, sehr gut geklappt.
Aber ihr hattet ja keinen Platz, wo ihr zum Beispiel, also ihr hattet einen großen Sprinter und einen fetten Anhänger, aber da konnte man ja nicht reingehen.
Genau, also du konntest nicht reingehen. Das heißt, du warst am Ende auch, sagen wir mal, ein bisschen dem Wetter auch ausgesetzt. Das heißt, hast du irgendwo, wenn es mal in den Bergen, wenn es mal gewittert oder wenn auch mal die Temperaturen fallen, bist du jetzt einfach noch ein bisschen safer vorm Wetter und kannst da vielleicht dich auch ein bisschen zurückziehen. Aber ich sag mal, das Essen stand vor 2 oder 3 Jahren auch auf dem Tisch, auch um 13 Uhr oder auch um 14 Uhr, weil wir hatten eine super coole mobile Küche. Ja? Und die fällt halt jetzt in irgendeiner Weise weg, weil wir jetzt im Truck kochen können. Das macht es extrem einfacher und extrem komfortabel. Wir haben auch am Ende eine Waschmaschine, das ist für die Athletin extrem bedeutend, wenn mal ein Schlammrennen ist. Aber ein Muss würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, es ist eine logische Verbesserung und eine logische Erweiterung. Aber ich würde es nicht als Muss bezeichnen. Ja. Aber klar, in Verbindung mit der Entwicklung auch von Ghost, mit der Entwicklung des neuen Hardtails, mit der Entwicklung von einem Full Suspension Bike, plus den Erfolgen, die du angesprochen hast. Ich sag mal, das hat jetzt sehr, sehr gut gepasst. Also ich sag mal, eine Investition, und die muss man ja am Ende auch, musst du am Ende auch bezahlen, oder muss am Ende das Team oder die Sponsoren bezahlen, muss Ghost bezahlen. Da überlegt man sich natürlich auch, hey, wann gehe ich vielleicht mit so einer Idee in die Firma oder zu den Vorgesetzten, zu den Chefs und frag an, wann macht sowas Sinn? Wenn du eine katastrophale, es hört sich witzig an, aber am Ende, wenn du eine katastrophale Saison hast, dann ist es natürlich vielleicht schwerer, oder du schaust erstmal, hey, an welchen Stellschrauben müssen wir denn eigentlich drehen? Also da steht vielleicht so ein Racetruck an letzter Stelle oder steht vielleicht gar nicht auf dem Papier. Aber ja, mit den Erfolgen oder auch mit der Ausrichtung, wohin die Reise geht, auch was Ghost betrifft, da macht natürlich nach so einer erfolgreichen Saison, ist es jetzt vielleicht nicht logisch, dass dann Ghost in die Hände klatscht und sagt, ja super, das machen wir. Aber dass man dann doch irgendwie dann auch stolz ist. Und mittlerweile, also jetzt hat ja letztes Jahr leider die Weltcup-Saison nicht stattgefunden. Wir hatten jetzt nur in Nome Mesto die Möglichkeit aufzubauen, dann macht es schon Spaß. Ja? Und auch wenn dann die Sponsoren kommen oder wenn auch Verantwortliche von Ghost kommen, dann ist das natürlich auch ein Privileg, und man sieht dann schon auch, hey geil, wir können stolz drauf sein, was wir hier, wie sich das Team auch entwickelt hat, wie sich auch die Firma entwickelt hat. Ne?
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, also es ist ja nicht das Rad, was alleine das Rennen gewinnt, und es ist nicht der Athlet, der das Rennen alleine gewinnt. Aber man möchte ja aus Marketinggründen einfach die Athleten, die dann die ja dann doch irgendwie zu den Stars der Brand werden oder des Teams werden, die möchte man ja dann auch irgendwie viel mehr an dieses Setup binden, oder? Dass die halt viel mehr da sind, damit die dann auch die ganzen Fans, die vorbeikommen, damit die denen quasi auch begegnen können oder Interviews geben können oder sonst irgendwas. Und da macht natürlich so ein großes Setup mehr Sinn, weil es halt den Athleten auch einfach viel mehr Spielraum gibt, sich da drin zu bewegen, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, das sind natürlich jetzt, du sprichst genau diese zwei Seiten an. Das ist einmal an dem Athlet zerrt irgendwie der Job des Marketingbotschafters, des Athleten, der Sponsoren repräsentieren muss, der genau in dieser Weltcup-Woche oder an diesem Weltcup-Wochenende eigentlich, wenn man es vereinfacht sagt, seine Ruhe haben will, um seine Bestleistung abzurufen. Aber eigentlich ist genau dieser Zeitpunkt genau der, in dem halt tatsächlich die Fans kommen, in der tatsächlich Sponsoren vorbeikommen, Geldgeber vorbeikommen, in der der Sport am Ende repräsentiert wird. Also genau der Athlet ist dann so immer hin und her gerissen. Und du hast es angesprochen. Hätten wir dieses Setup nicht in dieser, ja, in dieser komfortablen Größe, ist es wahrscheinlich für den Sportler oder für die Sportlerin einfacher zu sagen, also danke fürs Mittagessen. Ich bin jetzt weg. Ist 14 Uhr, ich gehe jetzt ins Hotel und lege mich hin, weil das ist einfach mein Job. Ja.
Genau, der würde am liebsten auch so wenig Zeit wie möglich im Setup verbringen.
Ja, das wäre jetzt wertend. Also das wäre jetzt irgendwie böse ausgedrückt. Also es ist am Ende der Job des Athleten, an dem Rennen, sage ich mal, die Bestleistung abzurufen. Aber der Athlet hat natürlich auch noch andere Verpflichtungen. Und da ist es natürlich auch nicht immer einfach. Auch nicht immer einfach für vielleicht Tom, den Teamchef, zu sagen, hey, tut mir leid, aber du kannst jetzt nicht ins Hotel und die Beine hochlegen, sondern du musst jetzt irgendwie hier noch für dieses oder jenes zur Verfügung stehen. Da ist Tom auch immer hin und her gerissen. Aber das kriegen wir eigentlich sehr gut hin. Tom schafft es super, da das Gleichgewicht zu halten. Aber du hast es richtig angesprochen. Jetzt ist natürlich, sind die Voraussetzungen ganz, ganz andere. Jetzt, auch wenn es jetzt super dekadent klingt, aber wir haben eine 1A-Kaffeemaschine in unserem Zelt, wir haben eine Sofaecke, wir können uns ins Warme zurückziehen, man kann mal die Füße hochlegen, man kann sich auch vielleicht mal mit einem Sponsor auch mal 1:1 treffen und was zu besprechen. Also jetzt sind einfach so das Setting ist ein ganz anderes und natürlich jetzt für den Athleten auch entspannter zu sagen, hey, cool, an dem und dem Tag bin ich mal den ganzen Tag einfach da und gehe auch meinem Job, also meinem, ich sag jetzt mal, meinem Zweitjob nach, als nicht als Radfahrer, sondern als Markenrepräsentant und stehe mal den Leuten zur Verfügung, die das alles möglich machen, weil dann gibt es natürlich auch andere Tage, an denen ist es nicht so, dann ist der Athlet halt im Hotel und wird vielleicht gerade behandelt, ja, und zieht sich zurück. Aber ja, das ist definitiv so, dass wir dadurch jetzt einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben.
Ja, von daher alles im Allen eine extrem gute Entwicklung des ganzen Teams, der Athleten, der Bikes und auch eures Setups. Jetzt zum Schluss habe ich quasi noch drei Halbsätze, die du bitte vervollständigst, wenn das okay ist.
Ja, alles gut.
Und zwar, mein größter Erfolg ist?
Puh, darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Meinst du mich persönlich oder geht es jetzt um mich innerhalb des Ghost Factory Teams?
Es geht jetzt um dich persönlich.
Okay. Wie lang darf der Podcast sein?
Du hast Zeit. Ist gar kein Problem. Okay. Wir sind schon über die Zeit normalerweise, aber hey, alles gut.
Okay. Die Frage war nochmal, mein größter Erfolg ist, oder, okay. Das ist echt eine super schwierige Frage. mein größter Erfolg ist, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also mit allen positiven und negativen Dingen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Aber dass ich jetzt da bin, wo ich bin, ist, glaube ich, ja, ist mein Erfolg.
Sehr gut. Das bewegt mich?
Ehrlichkeit.
Und das beste Bike-Erlebnis, was ich je erlebt habe?
Das beste Bike-Erlebnis, was ich je erlebt habe.
Es muss jetzt nicht der beste Trail sein oder das, sondern einfach so overall gesehen, was du mit dem Bike am besten erlebt hast oder der Zeitpunkt oder der Moment, den du am besten fandest bis jetzt. Das, ja, was dir so im Gedächtnis geblieben ist.
Tatsächlich würde ich da jede Radfahrt nehmen, die ich immer mache. Also es klingt jetzt auch super bescheuert, aber irgendwie ist es tatsächlich so, weil im Prinzip hat jede Radfahrt irgendwas und auf jeder Radfahrt, also jede Radfahrt tut irgendwie gut. Ob es jetzt an dem Tag vielleicht der Ort ist, an dem ich bin. Also klar waren irgendwelche Trails in Südafrika oder in Australien cool, ja, das wäre jetzt so dieses Destinationsding, aber andererseits hast du vielleicht auch mal Tage, in denen es dir vielleicht mental oder vom Kopf her oder hast private Sorgen oder Probleme und dann hockst du dich aufs Rad und fährst und vielleicht ist der Trail, den du fährst, gerade echt schlecht, aber irgendwie kommst du dann zurück und warst Radfahren und dir geht es irgendwie besser. Also ich würde sagen, jede Radfahrt hat einen positiven Einfluss, aber der schönste Ort war wahrscheinlich tatsächlich Südafrika. Südafrika, Trails fahren, das war bis jetzt für mich mein Highlight.
Wunderbar. Sebi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für, ja, die ganzen Informationen, die du uns gegeben hast.
Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich danke dir auch. Im Nachhinein muss ich, glaube ich, sagen, ich habe echt viel gelabert.
Das ist tendenziell das Konzept so eines Podcasts.
Ja, okay, alles klar.
Dass man viel labert. Hey, ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Saison, eine gute Saisonvorbereitung. Wir hoffen, dass die Rennen zu dem Zeitpunkt starten, wie sie jetzt aktuell geplant sind und dass ihr da noch viele, viele Erfolge einfahren könnt. Und wir hören uns sicherlich wieder und ich hoffe, wir treffen uns auch demnächst mal wieder und gehen dann mal gemeinsam Radfahren.
Ja, oder ein Eis essen. Geht auch immer. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War für mich jetzt das erste Mal. Machst du echt gut, seriös. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Mach weiter und ich bin gespannt, was die nächsten Folgen so bringen.
Super, hey, dankeschön. Tschüss.
Ja, gerne. Ciao.
Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.